Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier in der Gemeinde zusammenkommen dürfen. Man sollte vor der Predigt nicht trinken. Muss ich auch noch lernen. Ja, ich freue mich einfach, dass wir heute Morgen wieder die Möglichkeit haben, um das, was wir heute Morgen schon in den Liedern zum Ausdruck gebracht haben, dass wir das heute Morgen praktizieren können. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Und das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Heute Morgen dürfen wir in diesem Gottesdienst zusammen sein, um unsere Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Auf das, was er uns durch sein Wort zu sagen hat. Und das ist so etwas Zentrales, so etwas Wichtiges, weil wir das für unser Leben nötig haben. Gerade in der Osterwoche oder in der Karwoche, die dann in Ostern, in der Auferstehung ihren Höhepunkt hat, das ist so ein dichtes, so ein intensives Geschehen, was uns dort im Neuen Testament in den Evangelien berichtet wird. Und in all diesem Geschehen, alles, was sich in diesen Tagen dort in Jerusalem abgespielt hat, das ist nicht nur einfach Geschichte, sondern es geht hier um zentralste Dinge, die unser Menschsein betreffen. Da ist eine Talkrunde im Fernsehen und da sitzen dann verschiedene Leute zusammen, auch eine evangelische Pfarrerin. Und der Moderator fragt, ja, was sagen Sie denn zu Ostern? Was bedeutet denn die Auferstehung? Und die liebe Kollegin wusste nichts zu sagen. Da musste dann ein Ministerpräsident nochmal versuchen, nochmal nachzubohren. Es kam leider nichts. Und dann ist das doch so, dass auf einmal Menschen fragen, was bedeutet euch Jesus? Was bedeutet sein Leiden und Sterben für uns? Was bedeutet seine Auferstehung? Oder man müsste viel mehr fragen, was bedeutet er denn selbst als Person für dich und für mich? Und das ist immer eine Botschaft, die sich mit Fragen auseinandersetzt, die in Bereiche hineingeht, die in unserem Alltag nicht immer so eine große Rolle spielen, die aber dann doch in unseren Alltag immer wieder auch mit hineinkommen. Da ist ein anderer Journalist, ich habe leider seinen Namen vergessen, der für die Frankfurter Allgemeine geschrieben hat, und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie er zum Glauben gefunden hat. Und was war der Anlass, dass er sich auf einmal mit Fragen, Lebensfragen auseinandergesetzt hat, die ihm vorher nie in den Kopf gekommen wären? Ein guter Freund von ihm war so schwer erkrankt. Er hatte so einen schlimmen Gehirntumor, einen der aggressivsten, dass er in kürzester Zeit sterben musste. Und die Ärzte gesagt haben, es geht nicht darum, ob er leben wird oder sterben wird, sondern es geht nur noch darum, wie lange er noch leben wird. Und das war von diesem Journalisten der beste Freund. Und auf einmal wurde dieser Journalist, der sich vorher nie mit solchen Fragen beschäftigt hat, wo das Thema Tod oder Tod, das war überhaupt kein Thema für ihn. Dafür war er sehr viel zu sehr in den alltäglichen oder in diesen großen Fragen, die uns beschäftigen, die so die Journalisten so alle zu bewegen haben, ne? Was wir so alles in den Medien lesen können. Und auf einmal wird dieser Mann herausgerissen und muss sich damit auseinandersetzen. Was bedeutet denn es, dass wir sterben müssen? Und was kommt dann? Was erwartet uns? Gibt es da irgendeine Hoffnung? Gibt es da irgendetwas? Und als Christen ist es doch unser Auftrag, dass wir, wenn uns solchen Fragen begegnen, Das kommt na klar heute selten vor, aber immer wieder mal geschieht es, dass wir dann sprachfähig sind. Dass wir dann auch erklären können, was das für uns bedeutet. Und was wir damit verbinden, auch für unser eigenes, persönliches Leben. Und deswegen ist der Text, den wir heute Morgen, die Uhr orientiert. Wir sind eigentlich schon halb zehn haben wir. Nee, halb elf. Ach, da ist eine richtige Uhr. Heute Morgen dieser Text, der geht genau in diese ganze Situation hinein. Und eines vorweg, ich kann gar nicht alle Aspekte, die er anrührt, damit kann ich mich heute Morgen hier nicht beschäftigen, sondern nur so einige kleine Streiflichter. Wisst ihr, die Tage, wenn ein Mensch schwer krank ist, die Tage, wenn ein Mensch im Sterben liegt, viele von euch wissen das, haben das selbst miterlebt, das sind ganz, ganz intensive Tage. Das sind Tage, wo man sich an die kleinsten Einzelheiten erinnert. Das sind Tage, wo man die Zeiten ganz, ganz intensiv erlebt. Und Maria und Martha, diese beiden Schwestern, die haben genau so eine Zeit gerade erlebt und sie sind mittendrin. Ihr geliebter Bruder, schwer krank. Und trotzdem immer noch die Hoffnung, können wir ihn noch ein bisschen bei uns behalten? Und sie senden Boten zu Jesus, zu ihrem Herrn, der so oft bei ihnen ein- und ausgegangen ist. Die Martha hat doch ihren Rabbi Jesus überschwänglich bedient und ihm gedient. Und sie senden Boten, Jesus, komm. Dein Freund Lazarus, er ist krank, komm. Komm doch. Und Jesus lässt auf sich warten. Ja, er verzögert es. Er verzögert es. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die beiden Schwestern gerätselt haben, warum kommt er denn nicht? Wie viele Menschen hat er geheilt in Galiläa? Wie viele Menschen hat er berührt? Bei wie vielen Menschen ist es wieder besser geworden? Warum kommt er denn jetzt nicht auch noch zu uns? Wärest du doch gekommen? Wisst ihr, das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt. Weil wir uns als Menschen, na klar, wünschen, dass wir das Sterben, den Tod, wenn irgend möglich, so weit wie möglich nach hinten schieben wollen. So weit es denn irgend geht. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Aber diese Realität, das ist etwas, am liebsten so lange wie möglich, dass wir hier bleiben können. Der Tod ist endgültig, unumkehrbar und für immer. Und als natürliche Menschen reiben wir uns dagegen. Wir sind für das Leben geschaffen und unser Wille stellt sich dem Tod entgegen, hinausschieben, aufhalten, verzögern. Ach, wenn das doch möglich wäre, nochmal eine Zeit geschenkt bekommen. In einer meiner früheren Gemeinden hatte ich eine liebe alte Schwester, eine ganz liebe alte Schwester. Die war schon über 90 Jahre alt. Und wenn ich sie besucht habe, dann sagte sie zu mir, ich glaube, der Herr, der hat mich hier vergessen. Wie wär's, ach, warum muss ich hier noch sitzen? Sag ich, ja, vielleicht bist du hier, um noch für, wie man so als Pastor dann sagt, ne, du bist noch hier für deine Enkel, für deine Kinder zu beten und was man so dann erzählt. Nun ja, die liebe Schwester wurde auf einmal schwer krank und bettlägerig. Und dann habe ich sie am Krankenbett besucht. Das war für mich ganz neu, die hatte sonst noch nie im Bett gelegen, über längere Tage. Dann besuchte ich sie und dann sagte ich, ja Clara, wie ist es denn? Ja, vielleicht wird es ja noch mal. Vielleicht komme ich ja doch noch mal aus dem Bett raus. Mal sehen. Also, sie hat dann gedacht, okay, auch mit über 90, vielleicht wird es dann doch noch mal ein bisschen. Tiefgläubige Frau. Wisst ihr, das ist ganz normal. Das ist nichts Schlimmes. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind für das Leben geschaffen. Wir sind für das Leben geschaffen. Der Tod ist eine Macht, eine Realität. Weil, und da gibt es verschiedene Antworten, ich beschränke mich heute Morgen nur auf die Antwort, die wir vom christlichen Glauben her geben können, von der Bibel her geben können. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Und es ist eine, sozusagen eine Langzeitfolge, eine Spätfolge. Immer da, wo wir Menschen uns von Gott abwenden, wo wir in der Welt unterwegs sind, als ob wir Gott nicht nötig hätten, immer dann trennen wir uns ja von dem, der das Leben in Person ist. Nur von Gott kann Leben ausgehen. Und wenn ich mich aus der Gemeinschaft mit Gott herausbewege, wenn wir von Gott getrennt sind, dann trennen wir uns vom Leben. Es wäre genauso, als wenn sich ein Fisch aus dem Wasser aussperren würde und würde sagen, ich probiere es mal am Land. Würde er nicht lange durchhalten. Und wenn Menschen ohne Gott in dieser Welt unterwegs sind, sind sie vom Leben selbst getrennt. Und deshalb ist der Tod, das Sterben, eine natürliche Folge unseres Lebens, wo wir als Menschen uns von Gott getrennt haben. Und der Tod hat nach biblischer Sicht nicht nur eine Wirkung, dass er unser Leben, unser irdisches Leben uns nimmt, sondern die letzte Konsequenz oder die letzte Macht, die der Tod hat, ist eigentlich die, dass er uns von Gott trennt, aus der Gemeinschaft mit ihm. Weil Gott ist mit dem Tod nicht vereinbar. Wisst ihr, wenn die Juden in Israel einen Menschen begraben haben, dann durften die Priester mit dem Toten nicht in Berührung kommen, weil der Tote als unrein galt. Weil Gott und Tod, das geht nicht zusammen. Da ist auf einmal eine Distanz, eine Trennung. Und jetzt ist es so, dass genauso wie wir als Menschen kein Mittel haben gegen dieses irdische Sterben. Wir können das nur hinauszögern, aufschieben. Das können wir einigermaßen. Klappt immer besser. Wir werden alle immer, viele von uns werden immer älter. Aber letztendlich, wenn wir einem Toten gegenüberstehen, sind unsere Möglichkeiten am Ende. Du brauchst keinen Notarztwagen mehr zu rufen. Da ist aus. Und genauso ist es, genauso wenig wie wir dem irdischen Tod etwas entgegensetzen können, können wir von uns selbst aus die Trennung von Gott nicht aufheben. Das versuchen die Religionen. Aber es kann keine Religion, kann diese Trennung aufheben. All das Bemühen, einmal im Buddhismus ein besseres Karma zu haben oder im Islam irgendwie auf der Waage genug zu haben, damit das die schlechten Sachen ausgleicht. Nein, wir können von uns aus die Trennung nicht aufheben. Und wisst ihr, was ist die Antwort auf die Not des Menschen? Das ist die Not des Menschen. Was ist die Antwort Gottes auf die Not des Menschen? Im Angesicht des Todes und den verheerenden Folgen, die der Tod hat, nämlich das Getrenntsein von Gott. Was ist die Antwort Gottes auf diese Not? Jesus Christus. Das ist Gottes Antwort. Das ist Gottes Antwort, Jesus Christus. Und als Jesus dort vor dem Grab des Lazarus gestanden hat, da hat er geweint. Es hat ihn innerlich tief betroffen gemacht. Nicht, weil er enttäuscht von den Menschen war, sondern weil seine geliebten Menschen, die aus Liebe zum Leben hingeschaffen sind, diesen Sterbeprozess, das alles durchlaufen müssen. Und weil der Tod eine solche destruktive Macht hat. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat dem Tod den Kampf angesagt. Dem Tod den Kampf angesagt, dieser Macht, dieser Herrschaft. Und deswegen heißt es im Glaubensbekenntnis, wir haben das Glaubensbekenntnis ja hier in unseren Gemeinden, wird das nicht gesprochen, aber im Glaubensbekenntnis gibt es einen wichtigen Satz, dort heißt es, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist von sich aus hinabgestiegen. An Karfreitag ist er nicht nur gestorben, sondern er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und er hat im Innersten dieser Macht den Sieg errungen. Er hat den Tod besiegt und er hat dem Tod die Macht genommen, nämlich Menschen von Gott zu trennen. Diese Macht ist dem Tod genommen worden, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes. Im Petrusbrief wird es geschildert, dass er in das Gefängnis hineingegangen ist und hat sozusagen bildlich gesprochen die Schlösser aufgeschlossen und die Gefangenen herausgeführt. Als Menschen wollen wir gerne ein bisschen Verlängerung. Wisst ihr, wir wünschen uns, dass unser Leben ein bisschen länger dauert. Das wäre schon mal was für uns. Das wäre schon mal was. Wenn man noch einen geliebten Menschen eine Zeit lang länger bei sich haben kann. Das wäre schon mal was. Das wäre schon mal ganz viel für uns. Ganz, ganz viel wäre das für uns. Und wenn das nicht eintritt, wenn ein Mensch nicht gesund wird, wenn ein Mensch sterben muss, dann stehen wir da wie Maria und Martha und sagen, Herr, wärest du doch gekommen. Wisst ihr, was man über die Todesanzeige vom Lazarus hätte schreiben können? Was auf manchen Todesanzeigen draufsteht? Man liest es immer wieder mal. Gehofft, gekämpft, und doch verloren. Das steht oft über Todesanzeigen. Gehofft, gekämpft. Und vielleicht hätten Maria und Martha, als Jesus nicht gekommen ist, genau das am liebsten über die Todesanzeige ihres Bruders geschrieben. Gehofft, gekämpft und doch verloren. Aber dann kommt Jesus. Und als Martha ihm entgegenläuft, Herr, wärst du doch gekommen, Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, Hört mal ganz genau zu. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ha, wird der Lazarus, ist er jetzt ins ewige Leben berufen worden, als er aus dem Grab rauskam wieder? Nein, der musste nochmal sterben, der arme Kerl. Der musste das nochmal durchleben. Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Als Jesus den Lazarus aus seinem Grab herausgerufen hat, das war ein Zeichen, so ähnlich wie das Zeichen von Kana, als Jesus im Johannesevangelium, ganz am Anfang, als Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Die Beginn der Heilszeit, ein Zeichen dafür. Und als Jesus Lazarus aus seinem Grab herausruft, und er hat schon gestunken, also da wurde deutlich, hier gab es nichts, kein Scheintod oder so irgendwas. Nein, das war ein Zeichen dafür, dass Jesus noch eine viel größere Macht hat. Nämlich er hat nicht nur die Macht, Menschen in ihre irdische Realität zurückzurufen. Das kann der Schöpfer auch. Der Schöpfer hat na klar auch die Macht, wenn wir um Heilung beten, dass manchmal Menschen noch mal gesund werden. Na klar hat der Schöpfer die Macht dazu. Aber Jesus will uns viel mehr geben. Er will uns viel mehr geben, als wir von ihm erbitten. Viel mehr will er uns geben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Nämlich, es geht darum, dass wir als Menschen mit dem, der das Leben selbst ist, dass wir mit ihm in Verbindung sind, mit ihm in Beziehung sind, mit ihm in Gemeinschaft sind. Und das für immer und ewig. Das ewige Leben, manche Menschen und manche Religionen stellen sich das ewige Leben so vor oder das Leben nach dem Tod, naja, da wird es ein bisschen besser, als wie wir es hier auf der Erde gehabt haben. Hier auf der Erde gab es Krankheit, Leid und ach, alles Mögliche an Übel. Und das Paradies oder so, da wird es irgendwie besser. Da haben wir all den Mist nicht mehr. Das ist auch ein kleiner Aspekt des ewigen Lebens. Aber wisst ihr, was ist das Zentrale beim ewigen Leben? Friedhelm, was ist die letzte Strophe vom Lied, was wir gesungen haben? Die letzte Strophe, weißt du es noch? Dort werden wir Jesus sehen. Dort werden wir sein wie er. Dort werden wir in sein Antlitz schauen. Dort dürfen wir Jesus sehen. Und dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist das ewige Leben. Und du kannst nicht ewig leben und sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Das geht nicht. Genauso wenig, wie du sagen kannst, wie ein Fisch sagen kann, ich will ohne Wasser leben. Geht nicht. Das ewige Leben bedeutet, dass wir bei Jesus sind, in der Gemeinschaft mit ihm. Ewiges Leben gibt es nur mit Gott und in Gott. Und ewiges Leben bedeutet, Gott zu kennen, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Das ist ewiges Leben, Gott zu kennen, ihm zu lieben, ihm zu dienen. Jetzt und in alle Ewigkeit, das ist das ewige Leben. Und das können wir nicht machen. Du kannst dich dafür nicht auf dieser Erde dafür abrackern. Genauso wenig, wie du dein irdisches Sterben aufhalten kannst, kannst du auch nicht diese Gemeinschaft, dieses ewige Leben dir mit Gott irgendwie verdienen. Du kannst von deiner Seite aus gar nichts dafür tun. Aber Jesus hat alles für uns getan. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er hat dem Tod die Macht genommen, uns von Gott zu trennen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und dieser Sieg auf Golgatha, das ist der Sieg auf Golgatha. Und deswegen kann dann der Apostel Paulus in Römer 8 sagen: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nochmal, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Sieg von Golgatha. Das ist der Sieg von Karfreitag. Und der Sieg von Golgatha, der hat einen Stempel, der hat ein Beglaubigungssiegel bekommen. Wisst ihr, wenn etwas echt ist, wenn etwas gültig ist, wenn es etwas eine Gültigkeit hat, dann brauchst du immer einen Stempel, eine Plakette, ein Siegel. Was ist der Siegel dieses Sieges? Der Siegel dieses Sieges. Ostern. Die Auferstehung, dass der Tod nicht die Macht hatte, Jesus zu halten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Siehst du, ich gehe schon direkt nach Ostern. Ich bin Sonntag hier nicht, deswegen kann ich noch ein paar Worte dazu sagen. Ostern ist der Siegel Gottes, die Beglaubigung dafür, dass das, was ich heute hier gesagt habe, dass das nicht nur fromme Spinnerei ist. Am Friedhof muss ich mich manchmal zurückhalten, da habe ich nicht so viel Zeit. Aber da möchte ich das den Leuten immer wieder sagen: Was ist denn der Siegel dafür, dass das, was wir hier glauben, nicht nur einfach fromme Spinnerei ist? Warum konnten der Apostel Petrus, der Apostel Paulus diese Botschaft in die Welt hineintragen? Wenn man Jesus in ein Verbrechergrab geworfen hätte, oder wenn sein Leichnam verwest wäre in dem Grab von Josef Arimathea und man da seine Knochen gefunden hätte, wenn Jesus vielleicht so irgendwie, sage ich mal so, in der Fantasie, in der Halluzination der Jünger auferstanden wäre, dann hätte man sagen können: Ja, das ist ein bisschen fromme Spinnerei, die sind ein bisschen überdreht. Nein, da passiert auf einmal nach 3 Tagen etwas, was die Jünger selbst nicht fassen können. Da ist auf einmal das Grab leer. Die Frauen rennen zum Grab und sie finden ein leeres Grab. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Und dann lesen wir die Osterberichte, wie ihr Herr erschienen ist. Nur deshalb wird Jesus Herr genannt, weil er auferstanden ist. Deshalb ist er der Kyrios. Deshalb betet man zu ihm. Kein Jude hätte einen Menschen angebetet, weil er was Gutes getan hat oder weil er eine Bergpredigt gehalten hat. Kein Mensch, kein Jude hätte das getan. Aber weil Jesus von den Toten auferstanden ist, deswegen ist er der Kyrios und der Herr. Und wisst ihr, wenn ich am Friedhof stehe, warum kann ich so eine Botschaft dann verkündigen? Weil Jesus auferstanden ist und das Neue Testament berichtet darüber, wie Menschen ihm begegnet sind. Lest einmal das älteste Zeugnis der Auferstehung in 1. Korinther 15. Wenn ihr mal eine ruhige Minute habt vor Ostern, beim Ostereierfärben, dann lest ihr mal 1. Korinther 15, wo Paulus ein ganzes Kapitel über die Auferstehung schreibt. Lest das mal beim Ostereierfärben. Und da werdet ihr merken, auf welcher Grundlage wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er dem Tod die Macht genommen hat. Da ist die Grundlage, dass Menschen ihn erlebt haben, dass er ihnen als Auferstandener begegnet ist. Deshalb kommt Jesus nicht zu spät. Er ist auch nicht zu Maria und Martha und auch nicht zum Lazarus zu spät gekommen. Und wenn wir von einem lieben Menschen Abschied nehmen, dann kommt Jesus vielleicht nicht vorbei und sagt, komm, wir holen ihn nochmal aus dem Sarg raus hier. Nein, das war ein Zeichen für den Lazarus, damit wir glauben, dass er die Macht dazu hat. Aber Jesus kommt nicht zu spät, auch wenn wir am Friedhof stehen, kommt er nicht zu spät. Weil er dem Tod die Macht genommen hat und Menschen, die an ihn glauben, mit ihm verbunden sind für Zeit und Ewigkeit. Tod, Hölle, Materie kann das nicht aufhalten. Und das dürfen wir glauben. Wisst ihr, das ist so ein Geschenk, dass man das glauben darf. Das ist so eine Gnade, dass ich das glauben darf. Und das Schöne ist, es kann Momente geben, wo ich das nicht glauben kann. Ich weiß es nicht, wenn ich krank, alt oder wenn ich einen lieben Menschen verloren habe, kann es sein, dass ich das mal nicht glauben kann, weil ich so in Trauer bin oder so in Schmerz. Dann habe ich eine Gemeinde, die das mit mir, für mich glaubt und für mich dann da ist und mich hält. Wir sind immer eine Gemeinschaft. Ich habe da schon mal hier gesagt, verachte die Gemeinschaft der Gemeinde nicht. Es kann sein, dass du in eine Situation kommst, wo du Menschen brauchst, egal welche Meinung sie zu einer irgendeinen Frage vorher hatten. Spielt dann keine Rolle, aber dann brauchst du Menschen, die mit dir glauben können, die für dich glauben können und die daran festhalten, dass du sagst, Jesus ist dein Leben, brauchst du dich nicht zu zweifeln. Ich habe manchmal Leuten auf dem Sterbebett gesagt, die Angst hatten, habe ich gesagt, deine Angst ist nicht schlimm, Angst hat jeder. Aber ich weiß, deine Angst hindert Jesus nicht an dir, bei dir zu bleiben oder dich festzuhalten. Seine Macht ist immer größer. Und das dürfen wir weitergeben, das dürfen wir glauben. Diese Woche war ich mit meinem Bruder beim Steinmetz. Da haben wir einen Grabstein für meine Mama bestellt. Und meine Mama liebte kein Geschnörgel, meine Mama liebte so, also das braucht man alles nicht. Also mir konnte der einfachste Grabstein nehmen. Das passte zu unserer Mama, da sind ja Grabsteine, ach du, wie hübsch. Braucht meine Mama. Meine Mama wollte was ganz Einfaches. Aber wisst ihr, was wir einfach oben darüber geschrieben haben? Daheim. Daheim. Da habe ich gesagt zu meinem Bruder, mehr brauchen wir auf den Grabstein nicht draufzuschreiben. Da ist alles mit gesagt. Unsere Mama liegt nicht in Rodenbach auf dem Friedhof. Da liegen ihre irdischen Überreste. Spielt auch keine Rolle, ob du verbrannt oder beerdigt bist. Spielt überhaupt keine Rolle. Sondern Unsere Mama ist daheim, sie ist bei Jesus, sie ist dort, wo sie von Anfang an immer hingehört hat, wo jeder Mensch hingehört, in die Gemeinschaft, in die Beziehung mit Gott. Und das dürfen wir glauben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, du bist das Leben, das sich wirklich lohnt. Und du bist unser Herr, weil du dem Tod die Macht genommen hast und weil du auf Golgatha gesiegt hast, weil du diesen Weg bis ans Kreuz gegangen bist. Herr, deshalb wissen wir, dürfen wir glauben, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann. Herr, und ich möchte dich bitten, dass uns das groß wird, dass wir nicht im Kleinen hängen bleiben, nicht in unseren kleinen Zwistigkeiten, sondern dass du uns groß wirst und die Botschaft deiner Liebe, die Botschaft deiner Gnade und vor allem die Botschaft deiner Hoffnung, dass sie unsere Herzen erfüllt, ganz und gar. Möge das dein guter Heiliger Geist in uns bewirken. Amen.